Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Heute geht es um das Thema Mitarbeiter-Benefits und es gibt echt jede Menge außer der klassischen VL-Geschichte und vielleicht den Essensgutscheinen. Und Michael kennt sich wirklich gut aus. Er hat gesagt, er kann 3 Stunden darüber erzählen, aber wir haben versucht, das wirklich auf den Punkt zu bringen. Aber es sind einige neue Sachen dabei, die ich tatsächlich auch nicht kannte. Von daher, alle, die dabei sind, sich entweder im Vorstellungsgespräch mit Gehalt zu verkaufen und sagen, über das Jahresgehalt kommen wir nicht raus, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Oder die sagen, so, jetzt aber zum neuen Jahr gibt es eine Gehaltserhöhung, wie kann die denn aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es außerhalb von dem klassischen Gehalt? Kommen heute auf ihre Kosten im wahrsten Sinne des Wortes und haben bestimmt hinterher Ideen, die sie in ihrem Unternehmen umsetzen können. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise auch auf YouTube sind wir zu sehen und ich habe den lieben Michael heute im Podcast. Lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast Bewerbung und Karriere.
Hallo Tanja, danke für deine Einladung.
Wir haben uns tatsächlich über Clubhouse auch kennengelernt und Michael ist so der Experte, wenn es um das Thema Ads and Benefits geht. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, einmal mit uns gemeinsam darüber zu sprechen, was gibt es eigentlich alles? Und als ich gesagt habe, na ja, so 20 Minuten, sagt er, oh wei, ich kann da 3 Stunden drüber erzählen. Von daher, ich bin total gespannt. Lieber Michael, möchtest du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Du hast in verschiedenen Unternehmen vorher gearbeitet und dich damit schon beschäftigt. Herzlich willkommen, die Bühne ist yours.
Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast.
Ja, also ich bin zu dem Thema gekommen. Also ich habe früher
Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Unternehmen entscheiden. Dieses Thema hat mich bis heute auch nicht losgelassen. Zwischendurch habe ich unter anderem für 2 Anbieter für Sachbezugslösungen gearbeitet in Deutschland und bin da halt nochmal sehr, sehr tief in die Materie der Mitarbeiter-Benefits eingestiegen. Dennoch bin ich der Meinung, immer noch sehr oberflächlich, weil es so, so viele Möglichkeiten gibt, was man alles als Unternehmen seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann, bieten kann. Das ist, ja, man kann schon fast sagen, da ist der Ideenvielfalt gar keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Also von daher, die 3 Stunden, die sind auch noch sehr kurz bemessen, wenn ich das sage.
Okay, wenn wir jetzt uns mal heute darauf konzentrieren und sagen, lass uns mal darüber reden, welche Benefits gibt es denn eigentlich, die Unternehmen, ich sag mal, freiwillig anbieten? Und was sind vielleicht so Benefits, wo du sagst, also gut, wenn der Personaler sagt, es tut mir leid, gehaltsmäßig ist da beim Budget hier von so und so viel per anno Ende Gelände, was gibt's denn da noch, wo vielleicht sogar auch Unternehmen gar nicht so sicher sind, was sie da machen können? Also vielleicht fangen wir mal mit den klassischen Sachen an, wie so VL. Was sind so aus deiner Sicht so die ganz klassischen Sachen?
Ja, also so die ganz klassischen Sachen, weil sie auch teilweise betriebsvereinbarungstechnisch vorgegeben sind, das sind, wie du gerade gesagt hast, vermögenswirksame Leistungen, VL, die dann auf einen Bausparvertrag oder auf einen Fondssparplan eingezahlt werden müssen, wo man dann eine Arbeitnehmersparzulage bekommen kann seitens des Gesetzgebers innerhalb gewisser Einkommensgrenzen. Also das ist so der Klassiker, ne, den man schon von Azubi-Seite aus her kennenlernt. Ja. Dann gibt's die betriebliche Altersvorsorge, ne, im Rahmen von der Entgeltumwandlung für eine Direktversicherung oder Pensionskasse. Mhm. Da können auch viele Unternehmen, sind ja quasi dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer was anzubieten. Ne, mhm. Sie dürfen den Durchführungsweg vorgeben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die müssen sogar heutzutage sogar das Ganze subventionieren, ein Stück weit die Beiträge, die Arbeitgeber. Also da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten allein auf dem Bereich, was man dann gibt. Dann ein klassisches Benefit, was ich heutzutage häufig sehe, ist so das schöne Thema flexible Arbeitszeit. ne, im Rahmen von einer Stempeluhr. Da muss man nur aufpassen, dass das auch wirklich getrackt wird mit der flexiblen Arbeitszeit, weil es da noch 2019 ein EuGH-Urteil gab zulasten der Deutschen Bank, dass halt Arbeitnehmer ja die Zeiten quasi erfasst werden müssen, von wann bis wann die arbeiten.
Okay.
Und zwar auf Basis der Pausenzeiten, die man als Arbeitnehmer ja einhalten muss.
Aus okay, oh Gott, das wird jetzt zu kompliziert.
Das wird sehr, sehr kompliziert. aber das sind so die klassischen Dinger, ne, mit Stempeluhr, Überstunden, Ausgleich und so weiter.
Essensgutscheine halt fällt mir dann so ein.
Das ist schon nicht mehr normal. Also die,
also
diese Essensgutscheine sind schon außer der Reihe. Da gibt es bestimmte gesetzliche Grenzen des Betrages, auf den man sich festhalten muss. Ein Teil davon ist steuerfrei, den man bekommen kann. Deswegen ist das dann halt auch ein schönes Gehaltsextra, wenn man dann halt fragt, okay, wie sieht's denn aus mit, das Budget ist ausgestaltet, ne, vom Gehalt, ne, was kann man denn noch zusätzlich machen? Ja. Da gibt's so schöne Geschichten der Nettolohnoptimierung, weil wir reden ja bei Gehaltsverhandlungen ja immer über Bruttolöhne. Und in Niederlande ist es zum Beispiel so, da redet man über Nettolöhne oder in Belgien, weil da das Steuersystem, was dann die Lohnsteuer und so weiter betrifft, so einfach ist, dass man da quasi einfach nur noch durchwinkt und fertig.
Ne? Ja. Das heißt, die Beträge, des, also ich kenne das jetzt noch, wir haben das damals bei René Lézard gemacht, da hatten wir, glaube ich, Sodexo, oder heißen die Sodexo?
Ja, ja, die heißen Sodexo.
Genau, und da war das irgendwie 2 Euro irgendwas pro Tag, ne, die du bekommen konntest, und dann je nachdem steuerfrei, und wenn es mehr ist, dann musst du es dann wieder versteuern.
Genau.
Und du kannst es überall einlösen, wo diese Coupons eben zu sehen sind. Ne? Dann Kindergartenzuschuss fällt mir da noch so ein.
Richtig, der wird aber meistens nur in den Kommunen gewährt, wo die Kita auch was kostet.
Stimmt, es gibt ja auch einige hier in Monheim, da brauchst du gar nichts zahlen, genau.
Richtig, und das wird auch wahrscheinlich immer öfter passieren, dass Kommunen sich halt als kinderfreundlich präsentieren wollen und dann brauchst du halt keinen Kindergartenzuschuss mehr. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Unternehmen, die sich zusammenschließen und eine Betriebskindertagesstätte eröffnen. Das ist also eine schöne Möglichkeit, die man schon mal ansprechen kann, sollte man ein für die
Kinder... Kind planen, nein, nicht im Vorstellungsgespräch.
Nein, natürlich. Natürlich nicht. Aber natürlich muss man das in einer gewissen Form beziffern, weil so eine Kita kann schon mal ins Geld gehen.
Oh ja.
Und der Beitrag für eine Kindertagesstätte richtet sich am Haushaltseinkommen.
Ja.
Und das hört ja bei der Kita nicht auf. Das geht ja dann auch für schulpflichtige Grundschulkinder mit der offenen Ganztagsschule weiter. Der Beitrag auch dafür richtet sich am Einkommen der Eltern.
Und zwar auch, da könnt ihr, also das weiß ich gar nicht, Kita weiß ich, aber Schule auch?
Schule für OGS können die zwar nichts hinzuschieben, aber wenn man dann darüber spricht, über Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, irgendwelche anderen erfolgsabhängigen Prämien, dann kann man darüber sprechen, dass man diese Prämien zum Beispiel nicht als Barlohn auszahlt, sondern als sogenannten Sachlohn, um daraus basierend quasi das Bruttoentgelt, das als Bemessungsgrundlage für die Beiträge gilt, künstlich zu reduzieren, ohne eine Ausgabenminus zu haben am Ende.
Okay.
Man kann also künstlich sein Brutto reduzieren, netto bleibt es das Gleiche, netto bleibt es pari, und hat dadurch aber den Vorteil, dass man weniger Kita-Beiträge oder OGS-Beiträge zahlen muss.
Okay.
Das
und was mache ich mit dem Rest? Was mache ich jetzt mit dem Rest vom Gehalt? Also ich reduziere das. Das habe ich noch nicht verstanden.
Es bleibt nur brutto weniger. Netto hast du das Gleiche. Also was du am Ende ausgeben kannst, hast du das Gleiche. Du wandelst halt nur ein Stück deines Bruttolohnes um aus Barlohn, also Cash in the Tash, ne, wandelst du um in einen Sachlohn.
Und das kann, ach so, und Sachlohn, okay, das heißt, Sachlohn kann dann der Arbeitgeber an die OGS dann überweisen?
Nee, den Sachlohn bekommst du weiterhin.
Ach so.
Das ist dann quasi dein Nettoentgelt. Netto. Aber dadurch, dass dein Bruttoentgelt niedriger wurde.
Ja, das verstehe ich, okay.
Hast du weniger Beitrag an die OGS. Und das Sachlohn ist halt besonders, genau, und das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, diese Einmalzahlungen, die man im Jahr mal bekommt, die können halt dazu führen, und das bedenken halt viele Unternehmen nicht, die können halt wirklich dazu führen, wenn die als Barlohn ausgezahlt werden, dass ja sowieso nur die Hälfte übrig bleibt netto, ja, und auf der anderen Seite dann auch noch die Mitarbeiter in eine nächsthöhere Entgeltstufe quasi fallen können und dann mehr Beiträge zahlen müssen an OGS oder Kita. Aha. Und dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen und dann können sie auf einmal weniger Geld haben als vorher.
Alles klar, das ist ein super Hinweis. Also gerade auch jetzt, ne, Weihnachtsgeld, also wenn ich da irgendwie einen zu hohen Beitrag bekomme, dadurch über die nächste Grenze drüber schieße, wird mein komplettes Gehalt berechnet, um dann Kita oder OGS oder wie auch immer anzugeben. Richtig. Und deshalb ist es gefährlich. Das heißt, da wäre die Überlegung, den Arbeitgeber zu fragen, ob er das als Sachlohn
auszahlen kann.
Und zwar, und das muss dann der Betrag sein, oder wie? Also,
das ist ein Netto-Sachlohn, das wird dann pauschal versteuert, wahrscheinlich von der Höhe her, weil wir hier von mehr als 60 beziehungsweise nächstes Jahr sowohl einmal 60 als auch 50 Euro, also wir reden hier über wahrscheinlich dreistellige Bruttobeträge beziehungsweise Nettobeträge dann am Ende auch, und das Ganze wird pauschal versteuert mit 30%. Die die Lohnnebenkosten werden alle komplett vom Arbeitgeber übernommen, ne? Und man hat dann quasi das gleiche Netto wie vorher, hat aber am Ende dann doch gewonnen, weil man halt dann keine zusätzlichen Ausgaben auf einer anderen Seite hat.
Okay, ja, interessant. Also da mit Sachlohn, das habe ich auch bisher, glaube ich, noch nirgends mitgekriegt. Also von daher heißer Tipp, muss man wahrscheinlich im jeweiligen Unternehmen mal anfragen, ob
das und wie die das machen. Das ist eine sehr heiße steuerliche Geschichte. Also da auch bitte die Unternehmen, okay, die hier zuhören, sollen dann auch bitte beim Steuerberater mal nachfragen, mit denen mal explizit darüber sprechen. Ja. Weil Sachlohn in Deutschland geht nur zuzüglich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach Trick 17 anwenden und man macht eine Gehaltsumwandlung, die dann jeden Monat läuft, wie bei einer betrieblichen Altersvorsorge, sondern es geht nur für freiwillige Leistungen, die halt nicht in irgendeiner Form vertraglich geschuldet sind.
Aha, ja? Okay.
Also wenn ein Tarifvertrag eine Bargeldauszahlung über Weihnachtsgeld erforscht, kann ich das nicht benutzen.
Alles klar, okay. Also das sind eher so für kleine Unternehmen wahrscheinlich, ne, die das dann vielleicht machen können.
Okay. Ja, beziehungsweise spannend, für nicht tariflich gebundene. Also in der Pflegebranche kann man das zum Beispiel sehr gut nutzen, weil da ist selten eine Tarifbindung drin. Okay. Und da braucht man halt auch so die ein oder andere Geschichte, um da einfach ein bisschen Attraktivität herbeizuführen.
Okay,
ja, und damit diese Berufsgruppe endlich die Wertschätzung erfährt, ja, die ihnen eigentlich auch zusteht.
Ne? Ja, ja, auch vielleicht vor allem finanziell, richtig. Okay, genau. Dann, was fällt mir noch ein? Jobticket? Also genau.
Die Tankgutschein? Ja, Tankgutschein kommen wir gleich zu. Okay. Das ist auch wieder was Besonderes. Also erstmal die Jobtickets, also für den öffentlichen Nahverkehr, sind seit Anfang 2020, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 2020 war das, sind die komplett steuerfrei gewähren, und zwar unabhängig der Höhe des Jobtickets vom Betrag her.
Ah, okay.
Netto, brutto für netto Gewerber. Das Einzige, was man da machen muss als Unternehmen, da bitte auch nochmal mit dem Steuerberater Rücksprache halten, weil es muss in irgendeiner Form eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale stattfinden mit den 30 Cent pro Kilometer. Es ist nicht ganz so trivial, nicht ganz so einfach. Okay. Deswegen da bitte immer Rücksprache mit dem Steuerberater halten, mit der Steuerabteilung, damit man da alles richtig macht. Aber grundsätzlich sind sämtliche Tickets für öffentliche Nahverkehr, also Bus, Bahn und so weiter, können steuerfrei dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden.
Cool, okay. Also das heißt, wenn ich in Langenfeld wohne und immer nach Frankfurt fahre, könnte mir theoretisch die komplette Jahreskarte erstattet werden?
Im Grunde genommen ja.
Okay,
wow. Wenn es als Jobticket angeboten wird. Es muss das Jobticket sein. Es darf nicht, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, es darf jetzt nicht die Bahncard 100 sein.
Gut, ja, das gut zu wissen. Okay.
Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Warum? Das Jobticket ist ja extra dafür gemacht worden, für die Fahrten zur Arbeit hin und zurück. Ja. Die Bahncard 100 hat einen sehr hohen Privatanteil.
Alles klar,
okay. Und wird daher nicht als Jobticket benutzt. Ne? Okay. Es gibt wirklich die Fahrten von zu Hause zur Arbeitsstätte hin.
Verstehe.
Und na, dafür sind diese Geschichten da. Dann hattest du gerade netterweise den Tankgutschein erwähnt. Ja, genau. Den gibt es heutzutage immer noch. Der bezieht sich auf den sogenannten monatlichen Sachbezug. Der wird zum 1.1. Zum 1.1. nächsten Jahres komplett neu festgelegt und festgesetzt und geregelt. Erstens steigt der Betrag. Früher war der 44 Euro. Ab nächstem Jahr darf man bis zu 50 Euro steuerfrei Monat für Monat ohne Angaben von Gründen bekommen. Es muss aber hier eine ganz bestimmte gesetzliche Gegebenheit wiederum erfüllt werden, und zwar das sogenannte Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz ZAG. Das ist nicht so ganz so einfach, wie man sich's vorstellt, aber im Endeffekt sagt damit der Gesetzgeber, dass diese Gutscheinkarte, sei es ein Tankgutschein oder irgendwas anderes, halt nicht wie Bargeld genutzt werden kann.
Ah, okay.
Es muss in der Region sein. Aha. Viele Anbieter, die sowas nutzen, also wie du jetzt gesagt hast, eine Sodexo zum Beispiel oder auch eine Edenred, die gehen halt hin und machen ihre Gutscheine sozusagen regional nur noch.
Okay.
Das heißt, du hast dann eine Rheinland-Card und da ist dann eine Langenfeld, eine Köln, da kannst du die Karte überall benutzen, aber wenn du damit zum Beispiel nach Dortmund fällst, ist vorbei. Ah, ja, Dortmund ist nicht mehr Rheinland, das ist Ruhrpott.
Ah, ja. Okay.
Also die können das sehr stark regional begrenzen, da auf jeden Fall mal Rücksprache mit dem jeweiligen Anbieter halten, ob die sowas haben. Ja. Sobald eine regionale Begrenzung stattfindet, ist es nämlich möglich, das Ganze auch auf eine sogenannte EC-Karte aufzubuchen. EC-Karte natürlich in Anführungszeichen, weil sie quasi wie eine funktioniert. Na? Aber ich kann damit dann im Laden halt meine Einkäufe damit bezahlen, ne, im Rahmen des Guthabens, was ich da habe.
Das heißt, es gilt nicht nur für Benzin, sondern das kann ich grundsätzlich dann, ist egal für was.
Richtig, es ist quasi ein Gutschein.
Ich habe jetzt gedacht, wir sind noch beim Tankgutschein, aber den Tankgutschein kann ich dann quasi auch, also ich kann bis zu 50 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, mir als, ist das ein Sachwerter?
Es ist ein Sachbezug.
Sachbezug.
Es ist ein Sachbezug. Es ist auch Sachlohn. Ne?
Verstehe. Das ist ja eine super Möglichkeit. Also ich glaube, also müsste ich jetzt mal ein paar Personale aus meinem Netzwerk fragen, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so bekannt, beziehungsweise wenn es jetzt die Änderung gibt, dann gut, ich lese jetzt die Personalwirtschaft nicht jede Ausgabe, dann bin ich da vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand. Aber das finde ich ja schon mal super, weil das ist auf jeden Fall ja ein super Verhandlungsmoment, den man vielleicht nutzen kann. Also ich weiß, dass es auch die Möglichkeit gibt, Tankgutscheine zum Beispiel halt an einer bestimmten Tankstelle dann auch den Mitarbeitern zu geben, so dass sichergestellt ist, dass es halt nur 44 oder dann 50 Euro sind.
Richtig, der Aral-Gutschein oder der Shell-Gutschein. Aber das gibt's natürlich auch als Mehrwegkarte für den Mitarbeiter. Die wird einmal angeschafft und dann wird die jeden Monat aufgeladen. Ne, und dann kann der Mitarbeiter davon, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise, bei Rewe seinen Einkauf damit bezahlen.
Cool. Ne,
oder das Geld halt ansparen für Weihnachtsgeschenke und dergleichen.
Wahnsinn. Ne. Hammer. Okay, also das ist ja echt spannend. Okay, das
wusste ich jetzt noch gar nicht. Da gibt's sehr, sehr viele verschiedene Anbieter in Deutschland.
Ja.
Die einen machen das auf EC-Kartenbasis, die nächsten machen das auf Kreditkartenbasis. Ne, okay. Da muss man sich halt, wie gesagt, ruhig mal mit den Anbietern auseinandersetzen, mit denen mal sprechen, ne, beziehungsweise auch mal mit dem Steuerberater sprechen, was der davon hält, weil das da auch ein BMF-Rundschreiben, also Bundesministerium für Finanzen, gab es ein Rundschreiben zu dieser Thematik. Ne, das ist jetzt auch ganz, ganz neu. Da gab es jetzt eine Übergangsphase 2021, wo das die Regelung schon feststand.
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt Ende des Jahres hat es die Regierung endlich geschafft, dass es dann umgesetzt werden muss, dann ist es Pflicht.
Okay, spannend. Ja. Okay. Was haben wir denn noch? Fahrrad, E-Bike gibt es doch auch noch, ne?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil E-Bike-Leasing ist im Endeffekt eine schöne Geschichte. Es ist das Pendant zum Dienstwagen. Du kriegst quasi dann von deinem Arbeitgeber die Erlaubnis, dir ein Fahrrad von einem E-Bike-Hersteller oder einem E-Bike-Anbieter aus deiner Region zu holen und zahlst dann je nach Vertrag 1%, 0,5% des Wertes des Fahrzeuges als Leasingrate.
Alles klar.
Wichtig, da gibt's auch Fallstricke wieder.
Okay, also nur nicht für die Unternehmer, ne? Es hören ja die Bewerber.
Ja, auch für die Bewerber gibt's Fallstricke.
Okay.
Weil die schließen ja quasi den Vertrag ab mit der Leasinggesellschaft.
Ja.
Und die müssen halt zum Beispiel auch darauf achten, dass in dem Leasingvertrag kein Zwang drinsteht, dass das Fahrzeug am Ende, dass sie das nehmen müssen.
Okay.
Weil ansonsten ist das nämlich nicht möglich. Dann ist es kein steuerfreies Leasing quasi, sondern dann ist es wieder ganz normales Gehalt.
Wahnsinn,
Ja.
okay, ja,
Aber das kann
super.
man natürlich auch mal ansprechen im Rahmen von einer Gehaltsverhandlung.
Ja.
Ja, wie sieht es denn aus mit Dienstwagen oder wenn man Fahrradfan ist,
Ja.
Dienstradleasing?
Ja.
In Großstädten ist das sehr, sehr gut angenommen.
Ja.
Ne, weil da hat man natürlich recht kurze Strecken, die man
Ja.
dann auch mal mit dem E-Bike fahren kann. Auf dem
Ja.
Land, also ich sage jetzt mal da, wo ich bin, in der Eifel, ich glaube, da ist das Thema E-Bike-Leasing eher uninteressant.
Okay. Was fällt mir denn noch ein? Sportstudio.
Fitnessstudio-Beiträge, genau, die werden ähnlich gehandelt wie der normale Sachbezug. Die fallen unter die gleiche Regelung, ne, aber es ist auch eine schöne Möglichkeit. Gilt übrigens auch für Online-Fitnessstudios, ne? Die kann man da auch mit reinfließen lassen. Jetzt ein kleiner Gimmick nebenbei. Es gibt auch eine sogenannte Erholungsbeihilfe, die man haben kann. Da kann dein Arbeitgeber dir sogar deinen Erholungsurlaub finanzieren. Wenn du
Ne.
gerne ins Spa fährst oder ähnliches, gibt es diese schönen Möglichkeiten.
Ne. Einmalig, also einmal in 50
Jedes
Jahren
Jahr. Jedes
oder
Jahr.
jedes Jahr?
Jedes
Jedes
Jahr.
Jahr einmal könnte ich dann sagen, also ich habe jetzt hier echt einen super Job gemacht, also lassen Sie uns mal über, wie heißt das?
Über die Erholungsbeihilfe.
Über die Erholungsbeihilfe reden. Und wie hoch darf die sein?
Lass mich lügen. Ich glaube, das sind 400 Euro
Netto.
netto.
Cool. Also ich meine, das ist ja also sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer eine coole Geschichte, wo man mal sagen kann, Mensch, also ne, wenn es jetzt am Gehalt, wenn das Gehalt nicht weiter erhöht werden kann, also wenn man jetzt zum Beispiel über eine Gehaltserhöhung in einem Angestelltenverhältnis spricht, dann wäre das ja auf jeden Fall was, wo man sagt, Mensch, da könnten Sie mir was Gutes tun, machen Sie sich doch mal schlau, ob Sie mir nicht eine Erholungsbeihilfe einmal zumindest schon mal finanzieren können. Ja,
Ja,
finde ich auch super.
oder was auch gerade für uns Brillenträger zum Beispiel auch ein Thema ist, ist die Dienstbrille als Arbeitsmittel.
Ja, auch
Ja,
super.
ist
Ja.
auch ein Thema, wo man halt sich
Ja.
drüber unterhalten muss. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, ob ich dir jetzt mit der Erholungsbeihilfe da keinen Blödsinn erzählt
Ich
habe.
habe eine neue Brille. Nachdem ich der Podcast mit der Brille schon mal hatte, ne? Ich glaube, es war die 58, falls jemand sehen möchte, wie man eine Brille aussucht.
Ich muss mich
Genau.
entschuldigen, ich habe dir die falschen Höchstgrenzen gesagt. Und
Na.
zwar sind das 156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 für dessen Ehegatte und 52 Euro für das Kind pro Jahr.
Ah, okay. Ja, aber immerhin besser als nichts, ne?
Richtig.
Also,
Aber so komme
ja.
ich ganz schnell, wenn ich eine Familie mit zwei Kindern habe, ne, dann
Das
bin
ist
ich
ja der
ganz
Hammer.
schnell
Also
bei.
darüber habe ich ja noch nie was gehört.
Ja.
Sehr cool. Das muss ich mir nachher aufschreiben, damit ich die richtigen Worte dazu habe. Super, okay. Was haben wir denn noch? Also, das waren ja jetzt mal so, also, was weiß ich, ne? Also Kita, tanken, Fitnessstudio, Essen.
Es gibt auch ganz einfache Geschichten, die sehr administrationsarm sind. Was hältst du einfach von mehr als 30 Tagen Urlaub?
Ah, okay, genau. Jetzt kommen wir mal zu den Tricks, ne?
Ne? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir reden hier immer von, ja, 30 Tage Urlaub und jeder denkt sich, ja, 30 Tage Urlaub ist gesetzt.
Ja.
Ich kenne mittlerweile Unternehmen in Deutschland, die geben ihren Mitarbeitern unbegrenzt Urlaub. Da reden wir gar
Okay.
nicht mehr über Urlaubstage, sondern da wird einfach gesagt, ja, wenn du Urlaub haben willst, nimm Urlaub. Ist mir egal.
Wow,
Wenn die Arbeit
Respekt.
erledigt ist, ist die Arbeit erledigt. Ne?
Genau, das ist immer dann so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also viele kriegen es ja schon gar nicht hin, irgendwie ihre 30 Tage Urlaub abzubauen. Von daher ist dann die Frage, macht es Sinn? Also kann ich in meinem Job mir das irgendwie vorstellen, auch mehr Urlaubstage zu nehmen? Aber mit den
Beim
ganzen
Vorstellungsgespräch.
Online-Geschichten, ne, muss man sicherlich gucken. Ja, also genau, im Forschungsgespräch würde ich das vielleicht jetzt auch nicht als erstes Argument nutzen, aber grundsätzlich, um vielleicht dann in der Gehaltsverhandlung nochmal drüber zu sprechen, ist es auf jeden Fall auch eine Geschichte, genau. Jetzt
Richtig.
haben wir, glaube ich, so diese typischen Sachen, bis auf den Erholungsgedönse da, haben wir, glaube ich, so abgefrühstückt, oder? Gibt es
So
noch irgendwas, was ich
das
vergessen habe?
Nö, also das sind so wirklich die Klassiker, ne, die man
Ja.
so immer nutzen kann. Und wenn wir jetzt in die, ja, ich sag
Tricky.
jetzt mal, in die
Trickkiste.
Tricky-Geschichte,
In die
so,
Trickkiste greifen.
ja, da wirst du jetzt ein paar Sachen hören, die gibt es schon so lange, die hat aber wahrscheinlich noch kein Personaler gehört, geschweige
Okay.
denn dann die Bewerber, das ist sehr, sehr ausnahmefähig.
Okay.
Zum Beispiel das sogenannte Mitarbeiter-PC-Programm.
Noch nie gehört.
Das dachte ich mir. Dein Arbeitgeber kann für dich Elektronikgeräte leasen und kann sie dir zur Verfügung stellen. Im Rahmen des Mitarbeiter-PC-Programms. Zum Beispiel das iPhone 12.
Ah, okay. Da gibt und es wie sehr, funktioniert sehr das dann? Also das ich krieg das Ding und muss das
versteuern? Und du zahlst quasi wie beim E-Bike, ein 1% des Kaufpreises als Leasingrate quasi.
Ah, okay.
Und dann hast du das neueste iPhone, was eigentlich 1200 Euro kostet, hast du dann mal schnell für 12 Euro im Monat.
Wow, okay.
Und deinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt, zur Privatnutzung, zur ausschließlichen Privatnutzung.
Ah, okay. Und
ganz, ganz wichtig, keine Diensthandys oder sowas.
Ah, ja.
Also Diensthandys sind dann nochmal davon komplett ausgenommen. Ne? Bei dem Mitarbeiter-PC-Programm geht es ausschließlich für Elektrogeräte für den ausschließlichen Privatgebrauch.
Cool.
Da geht dann auch der Laptop, das Tablet, da geht die Spielekonsole PlayStation 5, gerade im IT-Recruiting kann man sowas gerne mal benutzen, um sich da einfach so ein bisschen aus der Masse hervorzuheben. Ja. Und was man natürlich auch als Arbeitnehmer vielleicht mal ansprechen kann. Ja? Haben Sie schon mal was vom Mitarbeiter-PC-Programm gehört?
Ja, Lieber. Ich stelle mir gerade vor, wie so eine Stellenanzeige aussieht. Bei uns kriegen Sie auch die Spielkonsole noch dazu. Okay.
Ja? Das ist auch eine schöne Geschichte. Ne? Mhm. Dann Ausstattung fürs Homeoffice komplett gestellt zu bekommen, ist auch eine schöne Geschichte. Ich meine, wir reden hier dann von höhenverstellbaren Tischen, von Laptop und so weiter. Wir reden hier von einem Drucker, wir reden hier über die Anbindung ans Internet, Breitband und so weiter. Das kann alles der Arbeitgeber übernehmen.
Okay, auch also als Kosten. Leihgabe oder Dauerabschreibung?
Sowohl als auch. Wenn er es dauerhaft zur Verfügung stellt, kann er das natürlich auch machen. Dann ist der Arbeitgeber ein Stück weit raus, was die Instandhaltung betrifft. Ne? Wenn er es als Leihgabe macht, dann ist das ja quasi wie ein Arbeitsplatz zu werden. Ne? Dann gelten auch die Arbeitsplatzrichtlinien und so weiter. Da halten die sich gerne mal raus. Deswegen lieber als feste Übergabe und fertig. Dann ist das Thema durch, pauschal versteuert. Da gibt es ja den Höchstsatz von 10.000 Euro pro Jahr.
Okay.
Da lässt sich ein bisschen was machen.
Ja, Wahnsinn.
Und zwar netto, nicht brutto. Ne? Wir reden da über Nettobeträge.
Okay. Super. Genau. Ich meine, das ist jetzt ja gerade mit dem ganzen Thema Homeoffice super wichtig, ne, da zu gucken, was da geht.
Entweder man stellt es als Leihgabe, dann muss man dann halt, wenn der Mitarbeiter kündigt, muss man es halt wiederholen.
Ja.
Das kann bei einer Homeoffice-Ausstattung kann das schon mal ein Kleintransporter sein, den man dann wieder einpacken muss.
Mhm.
Oder man macht es dann halt wirklich, dass man es dem Mitarbeiter dann zur Verfügung stellt. Ne?
Okay, und dann darf er das behalten. Und das muss er dann auch irgendwie versteuern oder wie funktioniert
das? Ja, das wird dann pauschal versteuert mit 30% zuzüglich dann. Ne, über diesen Paragraphen 37b Einkommenssteuergesetz.
Okay.
Ne? Da steht, da ist das Ganze geregelt, da gehen so alle Sachleistungen mit rein.
Ja.
Ne? Da kann er dann auch wieder Ausstattung, Arbeitsplatz, worüber auch zum Beispiel die Bildschirmbrille absetzt, ne, kann er dann natürlich darüber dann auch laufen lassen. Wie man das steuerlich am besten ausgestaltet, kommt sowieso von Unternehmen zu Unternehmen an. Da sollen sich die Unternehmen bitte mit ihrem Steuerberater zusammensetzen, was man da am sinnvollsten machen kann.
Okay.
Ne? Was auch mittlerweile viele Arbeitgeber überlegen zu machen, wegen Homeoffice, ist in Hotels tagsüber Büros mieten. Sprich, die Hotelzimmer tagsüber mieten für Büros und dann werden die abends quasi dann an Gäste weitervermietet. Ist auch eine schöne Geschichte, ne, was das Thema Homeoffice betrifft, gerade für die Mitarbeiter, die ich sag jetzt mal so eine Nische haben, wo sie eigentlich arbeiten. Ne? Mhm. Wenn man da ungestört arbeiten möchte, kann man da auch mal schnell ein Hotelzimmer mieten.
Cool. Also im Sinne von egal wo auf der Welt, dann bin ich in dem Hotelzimmer und muss es dann auch wieder verlassen oder ist das dann abends meins?
Also wie es halt am Ende gemietet wird. Also entweder ich miete das tagsüber von 8 bis 16 Uhr, dann stellt dir das Hotelzimmer quasi ein unbelegtes Zimmer zur Verfügung, was halt auch nicht tagsüber bei einem Gast vermietet ist.
Ja.
Und abends verlässt du dann quasi dieses Zimmer wieder, dann wird da aufgeräumt, desinfiziert, geputzt und dann wird das dem Gast zur Verfügung
gestellt. Okay. Mhm.
Das ist auch für die Hotellerie momentan sehr gerne genommen, um halt die Einkommenseinbußen aufgrund und fehlende Übernachtungseinnahmen da so ein Stück weit aufzufangen.
Okay, interessant. Ja. Mhm.
Genauso können das aber auch die Arbeitgeber machen und können dein eigenes Homeoffice-Büro mieten.
Okay.
Dann bist du aber Vermieter als Bewerber. musst also dann aufpassen, da, weil du hast dann Mieteinnahmen, die du dann im Rahmen deiner Steuererklärung angeben musst.
Ja, also wer sich damit auskennt, ne, auch eine Idee, genau, aber wahrscheinlich, ja. Also würde ich jetzt auch nicht wahrscheinlich beim Forschungsgespräch irgendwie anbringen, aber.
Ja, aber für eine Gehaltserhöhung kann man, und man muss ja jetzt, wir reden jetzt hier gerade über das Homeoffice, was früher mal gemacht wurde, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ein Thema ist, private PKWs mit Werbung bekleben und diese Werbung dann als Werbefläche vermieten. Das ist auch ein Thema. Okay. Autowerbung. Gerade wenn es um Stellen geht von Mitarbeitern, die ja auch eine gewisse Bindung an das Unternehmen schon haben, ne? Anstatt eine Bruttogehaltserhöhung zu machen, sagt man, weißt du was? Wir würden dir gerne ein Auto zur Verfügung stellen, ne? Im Rahmen der 1%-Regelung, Privatnutzung. Und dann bekleben wir das Auto noch mit Autowerbung. Fertig.
Okay.
Ist ja, je nachdem, was das für ein Produkt ist, was das Unternehmen verkauft, ist das ja auch keine schlechte Geschichte.
Ja, ja.
Dann kriege ich quasi ein Auto gestellt und verdiene noch Geld dafür, ein bisschen was.
Okay, ja. Das heißt also, ich kriege dann dafür, dass ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, nochmal irgendwie einen bestimmten Werbeetat. Okay,
genau.
Was ist denn da drin? Keine Ahnung, 5 Euro oder?
Dann bist du sehr, sehr günstig. Also okay. Je nachdem, wo, also da gibt es bestimmte Vermittler von Autowerbung zum Beispiel, wo auch die großen Autohersteller vertreten sind mit ihrer Autowerbung. Du kannst da richtig Geld mit verdienen. Also mit richtig meine ich, das kann schon mal bis in den vierstelligen Bereich gehen. Je nachdem, wie viele Kilometer du fährst, wo das Auto steht, auch tagsüber oder über Nacht, ne, was das für ein Auto ist, wo du es bekleben lässt und so weiter und so fort.
Okay.
Ne? Und das kann natürlich dein Arbeitgeber frei entscheiden, wie viel er dir dafür bezahlt. Weil am Ende ist es ja, wenn es dein Auto ist, ne, wenn es dein Privatfahrzeug ist und er beklebt ist, ist das ja eine Vertragsbeziehung Mieter-Vermieter.
Ja, genau. Also wenn das mein eigenes ist, dann ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt ein Firmenauto habe und da was draufklebe.
Je nachdem, wie viel du dich mit deinem Arbeitgeber einigst.
Okay.
Kann er dir ja auch was dafür zahlen. Ne?
Okay,
das ist ja alles, alles Verhandlungssache.
Ah, okay, interessant. Ja, also ich weiß, Coca-Cola oder so, ne, da steht halt Coca-Cola sowieso schon drauf. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da die Chance hat zu sagen, pass auf, ich fahre das Auto nur, wenn ich dafür einen Werbebetrag bekomme.
Wenn du sonst keinen Dienstwagen als Anspruch hast,
okay,
ja. Kannst du ja, ich sage jetzt einfach mal, ein Customer Support Mitarbeiter im Innendienst.
Ja, ja.
Der hat ja in der Regel kein Dienstfahrzeug.
Ja.
Mhm. So. Da kann man aber dann zum Beispiel sagen, ja, weißt du was, okay, ich bin damit einverstanden, wenn ich einen Dienstwagen bekomme, gebrandet von mir aus, aber das dann auch nur gegen auch gleichzeitig eine zusätzliche Zahlung in Höhe von, die man dann als Werbepauschale dann sozusagen
spannend.
Mit zur Verfügung stellt. Also es gibt sehr, sehr viele Feinheiten.
Interessant. Also. Okay, ja, sowas, also an sowas habe ich irgendwie noch gar nicht gedacht. Was hast du denn da noch so in der Trickkiste?
Hast du dir schon mal überlegt, dass dein Arbeitgeber deinen Festnetz-Internetanschluss bezahlt?
Also solange ich nicht zu Hause arbeite, nicht, nee.
Kann er aber trotzdem machen, selbst wenn du nicht zu Hause arbeitest.
Okay.
Selbst diese Möglichkeit existiert, dass dein Arbeitgeber dir deinen Strom bezahlt. Genauso auch dein Internet, Strom und Internet, alles. Kann er bezahlen, die Nebenkosten, wenn er das möchte. Ne?
Aha.
Es ist eine Feinheit. Es ist eine
kleine. Das ist wieder ein Sachbezug dann aber, ne?
Jein, es ist ein eigener Steuerparagraf.
Ah, okay.
Interessant. Es ist eigenständig möglich.
Okay, interessant. Ja, ist ja nochmal wieder was. Also das Wichtige ist ja, um das vielleicht auch nochmal den Bewerbern mit auf den Weg zu geben. Häufig ist es ja so, ne, also als ich Personalleiterin war, dann hatte ich bestimmte Budgets für die bestimmten Stellen. Dann sind die gedeckelt. So. Und wenn es aber Möglichkeiten gibt, dass die quasi nicht auf den Personalkosten laufen, sondern halt auf anderen Kostenstellen, dann hat man manchmal ganz andere Möglichkeiten. Und deshalb ist es so spannend, Michael, was du gerade erzählst, dass man das halt über andere Kostenstellen dann irgendwie nochmal verteilen kann, was vielleicht dann durchaus auch eine Möglichkeit ist.
Und man darf sich halt eins, muss man sich immer vor Augen führen. Wir reden hier immer von Nettobeträgen, die bei dir als Arbeitnehmer ja quasi an Kosten hängen bleiben.
Mhm.
Ne? Aber wenn wir über Gehaltsverhandlungen sprechen, sowohl im Bewerbungsgespräch als auch später in der Gehaltsverhandlung, werden ja immer über Bruttobeträge gesprochen.
Ja.
Und die ganzen Beträge, über die wir jetzt hier gesprochen haben, können eigentlich alle Bewerber und alle Arbeitnehmer ruhig mal verdoppeln, damit sie den Bruttobetrag haben, weil das ist so immer die Faustregel, wie viel das eigentlich brutto ausmacht.
Ja.
Das heißt, wenn wir hier über die 50 Euro Sachbezug reden, sprechen wir hier über 100 Euro brutto im Monat, beziehungsweise 1200 Euro im Jahr.
Ja, genau.
Brutto, mehr Gehalt.
Ja.
Das ist eine Hausnummer, über die wir hier sprechen.
Ja. Super, ja. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas im Schatzkästchen? Also wir haben ja jetzt so, ne, wenn wir ins Gehaltsgespräch einsteigen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Du hattest auch gerade noch mal so eine schöne Stellenanzeige aufgerufen, wo man einfach auch noch mal sieht, ne, was so an Gehalts Extras dann auch in den Stellenausschreibungen zum Beispiel gesagt oder geschrieben wird. Ne? Also da steht dann drin: Firmenrente, betriebliche Altersvorsorgung, da haben wir drüber gesprochen, vermögenswirksame Leistungen. Wo ist da der Satz momentan? Weißt du das?
Bei vermögenswirksamen Leistungen,
Ja.
du meinst jetzt den
Höchstsatz,
Bezuschussungswert?
ja.
Ich weiß es nicht aus dem Kopf.
Okay. Kinderbetreuungskostenzuschuss, Kantinezuzahlung, regionale Rabatte, zum Beispiel Jobticket und Kilo. Okay. Car-Policy, also ich meine, ne, das, also manche Unternehmen schreiben das schon aus.
Ne?
Also Homeoffice, mobile Arbeit, 30 Tage Urlaub und Sonderurlaubstage, steht auch sogar drin, betriebsnahe Kindertagesstätte. Wahnsinn, also
Ja, es.
virtuelles Company and Team Events, Virtual Coffee, Social Clubs, Open Line Hour, Mann, Mann, Mann. Also wer hat das
Ja.
hier ausgeschrieben?
Die Firma
Syntax, falls sich jemand da bewerben
Syntax.
möchte. Wir haben noch nicht über die Provision bei Syntax jetzt gesprochen, wenn die plötzlich irgendwie ganz viele Mitarbeiter, ganz viele Bewerbungen bekommen durch den Podcast. Ja,
Ja.
nee, super.
Also Syntax ist hier jetzt natürlich ein Paradebeispiel dafür, was man alles so machen kann,
Ja.
ne? Was ja noch immer nicht abschließend ist. Ne? Also
Ja.
Unfallversicherung, ne? Betriebliche Unfallversicherung gibt es ja auch.
Okay.
Ne? Dann das ganze Thema Vorsorgeuntersuchung, Grippeimpfung, ne? Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ne? Ist das generell auch immer mal ein Thema. Ne?
Ja.
Betriebliches Gesundheitsmanagement von der Massage im Unternehmen bis hin zu einer Betriebssportgruppe gibt es ja so viele Möglichkeiten,
Ja,
was man
ja.
da machen kann. Gesundheitstage,
Ja.
also da gibt es Masse. Ne? Dann natürlich, was wir alle nicht vergessen dürfen, ist der berühmte Kaffee und die Getränke am Arbeitsplatz, ne? Die man auch kriegen kann. Es gibt auch eine schöne gesetzliche Feinheit, damit man wirklich den Grund dafür auch mal erfährt, worauf man wirklich mal achten muss. Es gibt die sogenannten Annehmlichkeiten in Deutschland. Ne? Die sind steuerfrei gewährbar. Ne? Das sind so kleine Geschichten, ne? Wie halt die Getränke am Arbeitsplatz, ne? Das
Okay.
Sprudelwasser. Ne?
Aha.
Darunter fallen aber zum Beispiel auch die unbelegten Brötchen, ne? Vom Bäcker, die für 35 Cent mittlerweile das Stück.
Ja.
Ne? Wenn jetzt aber dein Arbeitgeber zu diesen unbelegten Brötchen dir zum Beispiel noch den Aufschnitt dazu stellt, dann wird das in Deutschland als nicht mehr als Annehmlichkeit gewertet, sondern als Frühstück.
Ah, okay.
Und dann fällt das wiederum unter den Kantinenzuschuss beziehungsweise
Ah.
unter den Essenszuschuss für die
Okay.
Essensgutscheine, von denen du vorhin gesprochen
Ah,
hast.
alles klar,
Also
okay.
deswegen ist es halt immer ganz, ganz wichtig,
Genau hinzugucken.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem Steuerberater dann darüber zu
Ja.
sprechen, als Unternehmen, wenn man darüber
Ja.
spricht. Ne?
Ja.
Und so fein müssen halt auch mittlerweile dann die Unternehmen halt darauf achten, wenn es dann
Ja.
halt um Zuschüsse und dergleichen geht, die man
Ja.
halt als Arbeitnehmer halt auch haben möchte.
Ja, cool.
Übrigens eine ganz schöne Kuriosität, Tanja, die ich nur ganz selten bereits gehört habe, ist das Arbeitnehmerdarlehen. Kennst du
Aha.
das?
Ich glaube, das habe ich schon mal tatsächlich bei René Lézard gemacht.
Es ist eine ganz, ganz
Aber erzähl
große.
mal, also.
Ja, im Prinzip können Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vergünstigten Zinskonditionen Darlehen sein, also Bankspielen
Ja.
sozusagen. Ne? Das kann der Arbeitnehmer quasi einen Kredit von seinem Arbeitgeber bekommen, den er dann nach und nach abstottert. Ne?
Ja.
Wird sogar steuerlich gefördert. Ne? Also auch dieser Zinsvorteil, den man dann halt hat. Gut, momentan zahlt man relativ geringe Zinsen bei der
Ja.
Bank.
Ja,
Ne? Aber das kann man natürlich noch weiter bis zu einer 0% Finanzierung spinnen.
Ja.
Ne? Wenn der Arbeitgeber, also dem Arbeitnehmer, mal finanziell unter die Arme greifen muss, wegen
Ja.
zum Beispiel der Hochwasserkatastrophe, die bei uns in der
Ja.
Region ja war, dann ist das darüber zum Beispiel möglich.
Ja, cool.
Ne?
Ja, genau. Also das habe ich auch schon gemacht, aber ist schon ein bisschen länger her. Ja, super.
Ja.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, ne? Also auch für Bewerber heißt es natürlich, sich echt schlau zu machen, da drüber nachzudenken, was heißt es, wenn das in der Stellenausschreibung steht, ne? Welches sind die Höchstbeträge, dass man, also ich finde immer, wenn ich ein Jahresgehalt angebe als Bewerber in der Bewerbung, dann ist es eigentlich allumfassend von dem, was ich irgendwie haben möchte. Das vielleicht auch nochmal mit auf den Weg zu geben. Also wenn ihr ein Jahresgehalt reinschreibt per Anno, dann sind eigentlich normalerweise die Benefits schon mit drin, es sei denn, der Arbeitgeber möchte euch unbedingt und sagt, ja, und dann haben wir noch das und das und sie haben ja so wenig Jahresgehalt angegeben, da können wir noch was draufpacken, links und rechts, was wahrscheinlich nicht so häufig passiert, aber das kann natürlich auch sein, wenn man mit seiner Gehaltsvorstellung irgendwie weit unter dem ist, was das Unternehmen eigentlich anbieten kann, dass die dann da verschiedene Sachen noch dazu packen. Wahrscheinlich ist es eher so, dass man sich das generell überlegen sollte, was man halt für ein Jahresgehalt haben möchte. Super. Lieber Michael, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, wo du sagst, also ich meine, du hast ja gesagt, und du kannst auch über 3 Stunden erzählen. Also wer noch Fragen hat, wir verlinken deine E-Mail-Adresse, dein LinkedIn-Profil, wo auch immer man dich dann noch erreichen kann. Da findet man bestimmt bei dir auch nochmal gute Tipps und Tricks. Habe ich noch irgendwas jetzt vergessen, was jetzt so auf die Schnelle, so wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, auf jeden Fall wichtige Sachen sind, wo wir sagen, das müsst ihr unbedingt wissen oder das ist noch was, das könntet ihr beim Arbeitgeber nochmal ansprechen?
Auf jeden Fall, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, ruhig das Thema variable Vergütung, feste Vergütung ansprechen, auch bei vertriebsfernen Stellen, weil in dem Jahresgehalt ist ja immer auch ein Stück weit variable Vergütung wie Sonderzahlung und so weiter mit drinne. Und das sollte man halt schon im Bewerbungsgespräch mit abklopfen, weil das auch wichtig ist, wenn es dann um die monatliche Gehaltszahlung geht. Wir reden als Bewerber dann zwar immer von Jahresgehalt, aber die Unternehmen, wie du ja selber sagst, fassen da alles mit rein. Und da kann dann auch das Jahr, das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld mit drin sein.
Ja,
und
genau.
Am Ende dein monatliches Brutto halt geringer aus,
ja.
Weil du von einer anderen Basis ausgegangen bist.
Genau.
Also
genau.
Da ruhig die variablen Vergütungen im Rahmen des Bewerbungsgespräches definitiv beziffern lassen, erwähnen, damit man halt auch weiß, wovon man redet, damit man die gleiche Basis hat.
Genau, ja, das ist ein super Hinweis. Und da vielleicht auch nochmal, da hatte ich schon einen Coachee, der hatte sich dann ein Jahresgehalt ausgerechnet, was er auf jeden Fall haben möchte. Das Problem war dann, dass wir von 35 Stunden pro Woche auf 40 Stunden pro Woche hochgeschossen sind und ihm war das halt überhaupt nicht klar. Das heißt, also er hat sich beworben eigentlich mit dem Jahresgehalt für 35 Stunden und dann hatte der Arbeitgeber eben eine 40-Stunden-Woche und hat sich gefreut, dass er ihn wirklich günstig einkaufen kann, in Anführungsstrichen. Das heißt also da, wenn ich nicht genau weiß, ist es eine 35, eine 38 oder eine 40-Stunden-Woche, ist natürlich schon, also ich finde, da sind diese Von-Bis-Beträge oder in einem Rahmen von auf jeden Fall hilfreich, weil dann kann ich immer noch sagen, naja, hängt ja unter anderem auch davon ab, wie die Arbeitszeit ist. Momentan habe ich auf einer Basis, also gerade wenn ich auf einer Basis von 35 Stunden einen Vertrag habe und die haben dann 40 Stunden, ist das schon echt ein Unterschied. Ne? Das macht sich schon bemerkbar.
Definitiv.
Super. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Michael. Wer weitere Fragen hat, kann sich jederzeit gerne sowohl als Bewerberin als auch als Unternehmen an Michael wenden. Wir verlinken nochmal deine Kontaktdaten. Da bist du der Spezialist. Und ich sage herzlichen Dank für diesen tollen Einblick und Rundumschlag, den wir doch in kurzer Zeit erstmal gemacht haben. Und tiefere Einblicke dann vielleicht einfach nochmal in einem anderen Podcast.
Sehr gerne. Danke, Tanja.
Vielen Dank. Schön, dass Sie bis hierher dabei waren. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen dabei helfen kann, wirklich den Job für sich zu finden, wo sie Spaß haben und wo sie wirklich zufrieden sind. Den Job, der wirklich zu Ihnen passt. Löchern Sie mich auch gerne mit Ihren Fragen. Sie erreichen mich über E-Mail oder über LinkedIn und Xing. Und ab nächstem Jahr gibt es mein neues Baby, den Mitgliederbereich. Also wer sagt, oh Gott, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten, mit meinen Familienmitgliedern kann ich nicht mehr über das Thema Bewerbung, Neuorientierung sprechen, dann ist vielleicht der Mitgliederbereich, mein Bewerbungsmeister, das richtige Vehikel, in dem wir gemeinsam daran arbeiten, dass Sie den Job finden, der wirklich zu Ihnen passt. Mit vielen Tutorials, die Ihnen weiterhelfen, mit verschiedenen, mit einem Workbook, mit verschiedenen Aufgaben und vor allem mit dem Austausch, den wir auf jeden Fall einmal im Monat persönlich auch haben. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch immer über Ihre Bewertung bei iTunes. Viel Erfolg beim Durchstarten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.